Willkommen zu der neuen Folge von Angels of Deutschland. Ja, und auch dieses Mal, wie eigentlich jedes Mal, haben wir einen sehr einmaligen, besonderen, hochqualifizierten Blick auf ein bestimmtes Phänomen der Startup-Investment-Branche oder der Existenz als Angel oder dem Weg zum Erfolg bei uns zu Gast. Und zwar diesmal in Person von Tinko Raska. Und Tinko ist, das muss ich wirklich sagen, weil man wird das später nicht hören, ist Holländer. Er kommt aus den Niederlanden, spricht aber Deutsch wie ein Deutscher, wie ihr gleich hören werdet, was aber nur wenige Leute wissen, weil er normalerweise immer Englisch spricht und nur für euch, die Zuschauerschaft, die Zuhörerschaft von Angels of Deutschland, habe ich Tinko jetzt darauf verpflichtet, Deutsch zu sprechen und damit das Kind beim Namen zu nennen. Warum ist Tinko so ein Spezialist? Tinko ist der Gründer einer Business Angel Plattform, einer Plattform, auf der viele Business Angels gemeinsam investieren können in Startups, namens Leapfunder, vor einigen Jahren gegründet in Holland und mittlerweile, seiner eigenen Aussage nach, das werden wir nachher nochmal genauer besprechen, Europas größte kollaborative Angel-Investment-Plattform ihrer Art. Warum ist das gut? Da gibt es verschiedene Aspekte, aber ein Aspekt, den wir heute beleuchten wollen, ist, dass auf diese Art und Weise Tinko der Herr über einen riesen Zahlen- und Datenschatz ist. Denn dadurch, dass Leapfunder jetzt schon mehrere Jahre lang über mehrere Länder hinweg, Holland und Deutschland, in Zukunft auch noch andere skandinavische Länder und die Schweiz, aber auch über alle Themen hinweg und auch über verschiedene Investmentrunden hinweg wieder und wieder mit Gründern und Angels zusammenarbeitet, gibt es da einfach unglaublich viele Zahlen, Gesetzmäßigkeiten, Muster, die immer wieder funktionieren und oder nicht funktionieren und die erst klar werden, wenn man diese Vogelperspektive auf das Investmentgeschehen hat. Und meiner Ansicht nach gibt es in Deutschland überhaupt nur ganz wenige Leute, die diese Vogelperspektive haben. Es gibt ja Umfragen, es gibt den deutschen Startup-Monitor, es gibt die jährlichen Studien von Ernst & Young, aber aus dem kommerziellen Geschehen eines Akteurs, der so viel Investment-Transaktionen begleitet wie Leapfunder, gibt es das nur sehr, sehr selten, möglicherweise sogar nur ein einziges Mal, nämlich in der Person von Tinko Raska, unserem heutigen Gast. Tinko, vielleicht willst du erstmal erzählen, wie du überhaupt zu Leapfunder gekommen bist, also welches Problem sozusagen Leapfunder adressiert und auf welche Art und Weise du entsprechend zu dieser Vielzahl oder zu dieser Rolle auf dem Markt mit Leapfunder gelangt bist.
Also, ich bin Holländer, wie gesagt, habe angefangen zu arbeiten in London, auch in England studiert und ich machte damals, sag mal, große Private Equity Deals aus London. Und dann hier und da noch mal ein paar andere Sachen gemacht, Unternehmensberater gewesen, MBA gemacht, aber bin dann letztendlich für Philips, habe ich angefangen, Philips Electronics. Ich saß dann in Amsterdam und Eindhoven, war aber verantwortlich für weltweit für Investitionen in Consumer Products. Das hat Spaß gemacht, es gab aber so wenige Startups, dass wir bei Philips Venture Capital in dem Bereich Konsumentenprodukten, da gibt es nur mal wenigere Startups, dass wir da also eigentlich angefangen haben, selber die zu gründen. Also da haben wir von Philips VC raus wirklich Investitionen gemacht von 50.000 Pre-Seed, 100.000. Da hat sich dann quasi innerhalb von Philips eine Art Incubator gestaltet. Die saßen auch um uns rum. Dann gab es eigentlich eine Entwicklung, es gab einen neuen VV, Vorstandsvorsitzender, der fand eigentlich unser Projekt weniger interessant oder relevant in der neuen Strategie. Und dann haben wir halt alles in kurzer Zeit wieder verkaufen müssen. Und da haben wir entdeckt, dass eigentlich Privatfinanzieren von 100.000, 200.000 schwieriger ist als Privatfinanzieren von 1 bis 3 Millionen. Also VC 3 Millionen ist leichter als Angel Funding von 200.000 zu finden. Also ich musste diese Spin-Outs halt privat finanzieren, habe daran gearbeitet. Also es war genauso wie Arbeit, um 200.000 zu finanzieren als 3 Millionen. Und da habe ich gedacht, mit einer Anzahl von den Investoren, die ich da getroffen habe, können wir das nicht irgendwie automatisieren, dieses Pre-Seed und Seed-Funding, damit das irgendwie leichter wird, leichter auszuführen. Und da sind zwei Sachen wichtig. Erstmal die Kontrakte standardisieren und dann zweitens das Internet endlich mal benutzen. Also dass man diese Deals einfach online machen kann und dass man auch online andere Investoren treffen kann und dass man auch online Startups finden kann, damit das alles irgendwie weniger Aufwand bringt. Also, dass es alles leichter auszuführen ist. Und damit haben wir dann vor 10 Jahren angefangen. Erstmal mit einer Gruppe von 14 Angel-Investoren. Und dann relativ bald haben wir ausgebreitet von Niederlanden nach Deutschland, dann später nach Schweden. Unsere Investoren sitzen mittlerweile überall in der Welt. Es gibt so 20.000 registrierte Investoren bei uns und davon sind so 1.500 aktiv. Und wir machen halt Startups aus Deutschland in den Niederlanden, sehr viele. Und wir machen das alles irgendwie automatisiert, standardisiert und online. Das ist die Geschichte.
Okay, können wir da gleich mal einsteigen, weil du hast ja hier schon gleich zwei Zahlen genannt, ne? Nämlich, dass 20.000 ungefähr registriert sind, davon aber mit 1.500 weniger als 10% investieren. Das ist ja schon mal allein eine sehr interessante Feststellung. Aus welchen Motiven registrieren sich Leute bei Leapfunder, investieren dann aber nicht? Und die zweite Frage dann natürlich, wodurch unterscheiden sich diese 1.500 von den anderen 18.500?
Ich habe vor mir ein paar Zahlen dazu. Lass uns letztes Jahr mal nehmen. Letztes Jahr war sehr schlecht für Investierungen. Es ist relativ wenig investiert worden. 2023 war schwierig. Komisch ist in unseren Zahlen, ist, dass genauso viele Leute im Prinzip interessiert daran waren. Also es haben sich 1842 Leute registriert auf Leapfunder als Investor. In 2022 waren es 1788. Also da hat sich relativ wenig geändert. So 1800 Leute pro Jahr schreiben sich ein, sagen, ich möchte Investor werden. Was wir aber sehen, dass wir, obwohl wir in 2022 von diesen 1800 haben, dann 80 haben tatsächlich investiert zum ersten Mal. Und letztes Jahr waren es nur 40. Also komisch, komisch, komisch. Man ist genauso interessiert an Startup, aber die Hälfte so wahrscheinlich, dass man eine erste Investierung macht.
Und wenn du weiter zurückschaust, also wenn du weiter zurückschaust, du sagst ja, Liebfander macht das seit 10 Jahren, ist dieser Quotient immer ungefähr so gewesen, dass ungefähr 10% oder sogar weniger 10% der Interessierten tatsächlich investiert haben, oder hat sich das bewegt? Also ist das mal mehr, mal weniger?
Eigentlich ist grundsätzlich, also letztes Jahr war es weniger. Normalerweise, also 80 auf 1800, das ist ja nur, was ist das? Das ist 4, 5%. Das ist eigentlich normal. Letztes Jahr war es halt 2, 2,5%. 5% ist aber langfristig relativ stabil. Also von 20 Leuten, die reinkommen, investiert einer.
Es wird jetzt alles natürlich ein bisschen nerdig, aber ich finde auf eine interessante Art. Weißt du oder hast du die Registrierten auch nach Kohorten beobachtet? Weil was interessant wäre, wäre ja, dass du sagst, von den Leuten, die sich vor 5 Jahren registriert haben, also von den 1.700, die dann nicht investiert haben, haben aber ein Jahr oder 2 Jahre oder 3 Jahre später dann mehr investiert. Das heißt also, dann könnte man ja sagen, die Leute, die sich registrieren, brauchen mehr Zeit, um an den Punkt zu kommen, dass sie tatsächlich investieren. Ist das so oder sind das dann wirklich Karteileichen, die sich registrieren, dann aber wirklich nie, auch 5 Jahre später, nie investieren?
Also genau da, jetzt hier vor mir ist schwierig, das exakt zu machen. Was wir sehen typischerweise ist, und das ist auch ein wichtiger Datenpunkt, dass Investoren, die langsam ihr Portfolio aufbauen, sehr viel bessere Erfolge haben. Also die verdienen sehr viel mehr Geld dabei. Investoren, die schnell aufbauen, die verlieren meistens ihr Geld. Also was wir versuchen zu verursachen, ist, dass Leute, die sich einschreiben und vielleicht mal eine erste Investierung machen wollen, was wir versuchen zu verursachen, ist, dass die ersten 2, 3 Jahre nur kleinere Beträge investieren. Beträge, die so klein sind, dass wenn die verlieren würden, dass man das einfach wieder vergessen kann, ja, weil es so wenig war. Wenn man größere Beträge verliert, die man eigentlich nicht vergessen kann, ja, dann ist das so eine traumatische Erfahrung, keine Lernerfahrung. Also, was wir oft sehen, ist, dass
Was heißt kleinere Beträge? Also reden wir da über 5 oder 10.000 Euro oder reden wir über 20 oder 50?
das hängt davon ab, was der Investor für Kapital verfüglich hat. Also, manche sagen, unter 40.000 kann ich nicht gehen, dann wird es einfach zu klein. Manche sagen, 5.000 ist genau richtig, denn wenn ich 5.000 kann ich verlieren, ohne dass ich das ein Jahr später noch weiß. Ja? Also, das hängt davon ab, wie viel Kapital in total da ist. Also, wir sagen immer, für dich, für sie, was für sie ein kleiner Betrag ist, das die ersten Jahre investieren.
Hast du eine Hypothese, warum dieses Verhältnis zwischen Neuregistrierten und Erstinvestoren so klein ist? Weil nach dem, was du ja sagst, wäre ja auch schon ein Erstinvestment von, sagen wir mal, 5.000 Euro oder 8.000 oder 10.000. 10.000 bietet sich ja in Deutschland an, weil da die Grenze für die BAFA-Förderung ist. Aber auch das scheint ja laut deinen Zahlen nicht zu passieren. Die Leute melden sich an und investieren dann jahrelang gar nichts, aber bleiben weiter registriert. Hast du da eine These, aus welcher Motivation Leute sich halt eben anmelden und dann nicht investieren?
Also was wir eigentlich entdecken, ist, alle finden es interessant, was da passiert. Diese Neugründungen, die Ideen. Man kriegt Energie davon, sich die Geschichten anzuhören und zu lesen, was die Unternehmer für Kreativität da gebracht haben. Und diese Energie kann man vielleicht auch schon irgendwie erfahren, indem man einfach nur anschaut und zuhört und nicht investiert. Sobald man investiert, kann man ja auch Geld verlieren. Also dann ist es nicht nur Spaß, was man dran hat. Also und dazu, was wir auch eigentlich glauben, ist, dass die Bank, also wenn ich jetzt zu meinem Vermögensberater gehe, dann sagen die immer, investiere doch in iTracker. Also dann gehen wir einfach mit DAX langsam 6% pro Jahr, jedes Jahr hoch. Muss man nicht drüber nachdenken. Ja? Index-Tracker. Das würde ich auch beraten, wenn ich jetzt Vermögensverwalter wäre. Ja? Also macht einfach eine... Und dieses Startup-Geschäft, also es kostet mehr Zeit, es kostet mehr emotionale Energie. Und nur wenn man Talent dafür hat, verdient man tatsächlich viel mehr als auf DAX, aber nur, wenn man Talent dafür hat. Und das weiß man ja erst nach 2-3 Jahren. Denn schwache Investoren, die können ja auch verlieren. Und das bedeutet, dass, also Grenze ist ziemlich hoch. Ich komme da rein, ich schaue mir die Startups an, ich finde das cool, ich finde das schön, ich möchte die Geschichte gerne hören, die neuen Ideen, die da irgendwie erfunden sind. Aber wenn ich jetzt investieren will, dann sagt meine Bank mir, mein normaler Vermögensverwalter sagt, das ist eigentlich ein extremes Risiko und finanziell macht es keinen Sinn. Du kannst ja leichter dein Geld verdienen auf einen Eye-Tracker. Also die normalen Berater, die sagen Nein dazu. Und wenn ich dann anfange zu investieren, dann habe ich in den ersten 3 Jahren eher Stress dran. Ja? Und in Jahr 4 sehe ich vielleicht erstmal die Erfolge und geht das hoch. Also die Barriere, da rein zu geraten, ist extrem hoch. Hm.
Siehst du da Unterschiede in unterschiedlichen Ländern? Also ist es so, dass das Investorenverhalten Verhalten von Angels in Deutschland ein anderes ist als in Holland? Oder ich meine, ich weiß nicht, du kennst vielleicht auch noch andere Länder. Wie ist das unterschiedlich?
Auf jeden Fall. Also wir sehen eigentlich relativ viele Investitionen aus der Schweiz, aus Deutschland und aus den Niederlanden. Und also was die Startups berichten, ist, dass... Also ich bin zufälligerweise Holländer, aber holländische Investoren, die machen mehr Spaß. Die sind etwas optimistischer immer. Etwas risikofreudiger. Die sehen dann die Möglichkeiten etwas mehr. Also die sagen dann, oh cool, wenn wir das jetzt können, dann können wir auch XY, dann können wir auch diese andere Sache nochmal. Es gibt da so viel Potenzial darin drin. Lass uns mal schauen, wie wir das Ding ausbauen können. Und in Deutschland hat man etwas früher dieses, ja, aber können Sie beweisen, dass... Und so weiter. Also Optimismus ist weniger vorhanden.
Drückt sich das auch in den Zahlen aus, die du gerade genannt hast? Also sagen wir mal, von 100 neuen holländischen Investoren investieren mehr als von 100 neuen deutschen?
Ja, also diese Zahlen kann ich nicht direkt hier basteln. Wir sind jetzt in Deutschland 5 Jahre tätig, in England so 10 Jahre tätig. Immer noch ist Niederlande und Deutschland ungefähr gleich groß auf unserem System. In Deutschland müsste natürlich 5-mal so groß sein. Diese Risikobereitschaft, die gibt es in Deutschland in manchen Ecken. Und diese Ecken insgesamt sind ungefähr so genauso groß wie diese Ecken in den Niederlanden. Deshalb, es ist ja auch, Risiko nehmen hat ja eine Tradition in den Niederlanden. Ne? Alle kennen ja mittlerweile diese Geschichte der East India Company.
Yeah. Ganz genau, die Ostindische, also es wurde ja in Holland, das ganze Thema Aktien und Risiko und Handelsgesellschaften, das wurde ja in Holland erfunden. Das ist mir als Historiker natürlich sehr bekannt. Hast du denn, um jetzt mal von den Zahlen, also das, ich meine, ich finde das überraschend genug, ja, ich finde es auch erstaunlich, dass tatsächlich das Missverhältnis zwischen Interessierten zu Investoren so groß ist. Aber hast du eine Ahnung davon, was denn Themen sind, also Investment-Themen, die besonders gut oder besonders schlecht funktionieren? Weil am Ende, auch wenn du sagst, 1.500 investieren, das sind ja doch eine ganze Menge Cases. Und du machst das jetzt seit 10 Jahren in Holland, seit 5 Jahren in Deutschland. Würdest du sagen, dass es halt bei Leapfunder so 2-3 Themen gibt, die überdurchschnittlich gut performen und andere, die überdurchschnittlich schlecht.
Bei uns ist Web und App ist immer beliebt. Und weshalb? Weil man kann ja eine neue Web-Idee oder eine neue App-Idee kann man mit 20.000 Mal einem Minimum Viable Product basteln, dann sieht man schon Erfolge, dann sieht man schon, ob das Ding gelingen wird. Und die großen Kosten sind dann immer Marketing, das zu verkaufen. Ja. Und die kann man dann auch hochskalieren oder runterskalieren. Was für unsere Investoren mittlerweile wirklich unbeliebt ist, ist Hardware. Alles, wo man vorne schon viel investieren muss, um Prototypen zu bauen. Hardware-Prototypen. Und wenn man von vorne schon viel investieren muss, um Produktionskapazität zu kreieren, letztlich hat es ein paar Hardware-Unternehmen bei uns gegeben, die das irgendwie so gespielt haben, dass die überhaupt nicht viel investieren mussten, um Produktionskapazität zu kreieren, weil die einfach ihre Produktion nah an ein bestehendes Produkt gehalten haben, dass es in China schon gebaut werden konnte oder irgendwo in Europa. Und das ist dann mehr populär, denn sobald man sagt, jetzt müssen wir nur noch eine Produktionskapazität bauen, damit wir die Dinge bauen können, dann hauen eigentlich so erfahrene Angel-Investoren machen dann nicht mehr mit. Weil es kann einfach extrem viel mehr Geld kosten, extrem viel mehr Zeit kosten, als man denkt.
Verstehe. Wenn du jetzt sagst, Web und App, das ist natürlich sehr, sehr weit, ja. Also kannst du ein bisschen genauer sagen, vielleicht, wenn du sagst zum Beispiel, was waren die größten Erfolge, sind das eher Dinge, die aus dem Bereich B2B, industrienahe Sachen kommen, Software, Produktivität oder sind es halt eben eher Endkundenprodukte? Kannst du da sagen, dass es da einfach Dinge gibt, die immer wieder häufiger als andere gut funktionieren und wo es vielleicht auch Exits gibt oder wo es interessante Runden gibt oder die auch vielleicht von der Gründerseite, das muss man ja auch nochmal sagen, vielleicht sollte ich da so rangehen. Welche Themen sind auf der Gründerseite besonders beliebt? Ja, für die, also was sie auf Liebfander stellen als Angebote und welche sind auf Angel-Seite besonders erfolgreich?
Also besonders erfolgreich in den letzten 5 Jahren waren die Sachen, die wurden dann für 5, 6, 7 Jahren meistens schon ausgedacht. Die Softwareprodukte, die darauf einsetzen, dass in der Zukunft alles online gemacht wird, also dass Face-to-Face-Meetings nicht mehr nötig sind. Und es gab das, also diese Vision gibt es schon seit 10 Jahren, aber wegen Corona hat sich das irgendwie viel schneller, hat sich diese Entwicklung durchgesetzt und da konnten manche Unternehmen extrem schnell wachsen. Und ein Beispiel ist, wir hatten eine App, da konnte man eine Prüfung, also eine formelle Prüfung, normalerweise macht man die in einem Raum und dann sitzen die Studenten an Tische, müssen sie ihre Prüfung bestehen. Das konnte man nicht mehr machen unter Corona. Es gab schon damals schon eine App, wo man Invigilation machen kann über eine App. Also dann schaut halt über ein Telefon, während die Kamera auf dein Telefon und die Kamera auf dein Laptop, bist du von 2 Seiten wird zugeschaut. Es sitzt in India jemand, der die ganzen Kandidaten, die Examen machen müssen, zuschauen. Und diese App wurde gebastelt. Viele Kunden gab es dafür nicht. Mit Corona ist das Ding natürlich wie eine Rakete hochgegangen. Dann gab es ein anderes Unternehmen, die haben gedacht, eigentlich dieses Geschäft mit so einem Bankfilial, dass man zu der Bank geht und dann mit den Personen reden muss. Das ist doch komisch, altmodisch. Müssen wir eigentlich eine Software haben, wo Online-Meetings gemacht werden, wie wir jetzt online eine Meetung haben, aber dass das eine Software-Umgebung drumherum ist, dass die Bank die Qualitätskontrolle machen kann, dass die Mitarbeiter der Bank, dass alles festgelegt wird, dass ein Chef sehen kann, ob die Leute in seinem Team die Kundenbetreuung richtig machen. Einfach diese Software, die hat man gebaut vor 6, 7 Jahren und die ist dann mit Corona auch wie eine Rakete hochgegangen, weil keiner mehr zur Bank wollte. Und die Banken, die brauchen natürlich diese Kontrolle. Also in dem Bereich, also alles online, da haben wir sehr große Erfolge gehabt, weil Corona alles beschleunigt hat.
Und im Gegensatz dazu, was sind Dinge, wenn du jetzt auch mal wirklich über die gesamten 10 Jahre von Liebfander zurückschaust, was sind Dinge, die immer wieder nicht funktionieren, also die du lieber nicht empfehlen würdest? Gibt es da auch Muster?
Also Sachen, also immer, jeder, der ein Hardware-Produkt hat, muss darüber nachdenken, wie kann ich dafür sorgen, dass ich kommerzielle Erfolge habe, ohne dass ich vorher sehr viel investieren muss. Und das ist auch ein Teil, was Startup-Investieren in Deutschland relativ schwierig macht, weil kulturell mag man in Deutschland ja Produkte mit Gewicht. deutsche Technik hat ja gerne Räder. Aber das ist aber im Startup-Bereich richtig schwierig. Ja? Das sind, Web-App ist relativ viel leichter zu machen. Dann gab es noch, es gibt immer den letzten, gibt manchmal eine große Entwicklung, sagen wir mal Airbnb, und dann gibt es noch 10 kleinere dahinter, also Airbnb für Wohnwagen. Oder sagen wir LinkedIn, also LinkedIn ist für Leute mit einem richtigen Lebenslauf und eine Karriere. Was für ein LinkedIn werden wir jetzt haben für einfache Arbeit? Also wo finde ich einen Keller? Ja, wenn ich kurzfristig meinen Keller brauche, gehe ich nicht auf LinkedIn, das ist unmöglich. Kann man ein LinkedIn basteln für Keller? Also nach Airbnb hat es Airbnb für Wohnwagen, Airbnb für Autos, Airbnb für
Ja.
alles hat es gegeben. Und so auch für LinkedIn, so also nach LinkedIn hat es auch die LinkedIn für Kellner, die LinkedIn für und so weiter, für Ärzte, LinkedIn für. Und diese, die gibt es immer. Man sieht manchmal etwas richtig hochgehen und dann weiß man, da können 10 kleinere Copycats dahinter, Booking für Yoga, Booking.com für Yoga, Booking.com für und so weiter, dahinter noch ausbreiten. Und also diese Unternehmen sind relativ erfolgreich. Es gibt relativ wenig Risiko im Geschäftsmodell. Also es ist auch relativ leicht zu erklären. Wir haben zwei verschiedene Airbnbs für Kamera-Sachen. Das ist dann relativ leicht zu erklären, relativ leicht auszuführen. Ja, das Konzept besteht schon. Und es gibt dann normalerweise, weil die Chancen kleiner sind, auch nicht direkt so einen Riesenwettbewerb aus Amerika. Es gibt nicht so einen Riesenspieler, so ein Facebook oder so ein LinkedIn. Und deshalb kann man lokal ein Unternehmen basteln. Also dann hat man, also wir haben jetzt von solchen Sachen haben wir manchmal ein Unternehmen in Deutschland und ein Unternehmen in den Niederlanden. Und die treffen einander erst im Jahr 5. Und dann entsteht Wettbewerb. Also das sind eigentlich die sichersten Investitionen, glaube ich, für Angel.
Beschreib doch mal, du hast das ja gerade eben schon ein bisschen gemacht, ja, aber beschreib doch mal aus deiner Sicht den idealen Angel. Also jemand, der sozusagen alles richtig macht, sei es auf Liebfander oder halt eben auch generell. Du hast ja schon gesagt, der soll anfangen erstmal mit wenigen kleinen Investments, auch nicht zu viele. Wie geht's dann weiter? Also wenn du wirklich jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre ganz neu im Geschäft, ich hätte insgesamt, sagen wir mal, 500.000 Euro, die ich bedenkenlos in Startups investieren könnte. Und ich frage jetzt dich, wie soll ich vorgehen? Wie mache ich das? Und zwar vielleicht, um das zu sagen, um natürlich vor allem mein Ergebnis zu optimieren. Das heißt, ich will damit tatsächlich dann vielleicht in 5, 6, 7, 8 Jahren viel Geld verdienen. Das ist mein Fokus.
Also es ist machbar damit, sagen wir mal, also unsere großen Investoren, die langsam investieren, also die erreichen 21% pro Jahr. Das ist sehr viel Geld. Also wenn man das über 15 Jahre 21% pro Jahr ranwachsen lässt, da kann man gut daran verdienen.
Ja.
Wenn ich jetzt dieses 21% pro Jahr erreichen möchte, dann ist wichtig, dass ich langsam investiere. Also es ist jetzt nicht ein schnelles Ding. Investiere vielleicht ein oder zweimal pro Jahr, mache das aber jedes Jahr. Und jetzt, wenn die Unternehmen so 7 Jahre bei mir sind, so ungefähr durchschnittlich, bedeutet das, dass ich letztendlich ein Portfolio habe von so ungefähr 10 Unternehmen. Ein oder zwei pro Jahr für 7 Jahre und dann schütten die sich wieder raus. Also, und dann mache ich wieder eine neue Investition. Insgesamt habe ich so 5 bis 10 in meinem Portfolio. Ich investiere ein oder zweimal pro Jahr. Und jetzt ist grundwichtig, die erste Investition ist klein. Das ist ein Toe-Dipping-Investierung. Wir nennen das Toe-Dipping-Investierung. Also ganz am Anfang, wenn man früh dran ist, man soll versuchen, früh die Unternehmen zu entdecken. Ja? Angel-Investoren investieren relativ kleine Beträge. Man soll versuchen, die sind am wichtigsten am Anfang, also früh dabei sein. Am Anfang kann ich schon einen richtigen Unterschied machen, indem ich nur 5, 10, 15, 20.000 Euro investiere. Das ist dann schon wichtig für dieses Unternehmen. Wenn die ein Syndikat haben von 10 Angels, dann bringt das schon 50, 100, 150.000. Und das ist eine schöne Pre-Seed-Runde. Da kann man schon normalerweise schon ein Produkt damit basteln und die ersten Kunden finden. Also, diese erste Investierung, die mache ich einfach und dann schaue ich mir das Unternehmen einfach mal an, ein Jahr lang. Und jetzt würde ich weiter investieren. Richtig gute Investoren, die haben immer Reserve. Die können nochmal weiter investieren. Es kann ja was Verrücktes passieren. Es kann ja plötzlich Corona vorbeikommen. Es kann ja plötzlich ein Krieg ausbrechen oder irgendeine komische Energiekrise oder alles kann ja passieren. Und man muss ja die Unternehmen, die haben nicht, wenn die Probleme haben, die sind nicht immer selber daran schuld. Manchmal ist es die Umgebung. Ein guter Investor kann sein Portfoliounternehmen dann beschützen. Also man soll immer etwas Geld haben, was man kurzfristig reinhauen kann, wenn es irgendein richtiges Problem gibt. Ja. Also von diesen 500.000 investiere ich im ersten Jahr vielleicht wirklich nur 20.000, 25.000. Und im zweiten Jahr mache ich wieder ein oder zwei neue Investitionen und dann mache ich wieder nur 25.000. Aber meine Unternehmen, die ich im ersten Jahr gemacht habe, im zweiten Jahr, im dritten Jahr kommen die nochmal zurück. Und dann mache ich vielleicht mehr, aber nur in die besten Unternehmen. Also dann mache ich immer 50.000, aber nur in die Unternehmen, die, wo ich sehe, da wird richtig gearbeitet, die kommen voran. Und dann muss man reservieren, ja, weil es kann ja in Jahr 5, Jahr 6, wenn man eigentlich schon nah an Exit ist, nochmal plötzlich ein Problem geben, wo ich eine Brücke bauen muss. Ja, und leider Unternehmen im Jahr 6, 7, die verbrennen vielleicht schon 100.000 im Monat. Also wenn die ein Problem haben, die brauchen eine Brücke, dann ist diese Brücke locker 300.000 bis 500.000. Also wenn ich da, dann kann ich mit meinen 10.000 Euro wenig hinzufügen. Da braucht man nochmal größere Beträge einfach zum Retten von einem Unternehmen. Also komischerweise, was man versucht zu machen, ist erstmal diese kleine erste Investitionen breit zu machen. Davon habe ich diese kleinen Investitionen, da habe ich so 15 von in meinem Portfolio. Und dann die besten, wo ich denke, die machen es gut, da will ich weiter investieren über die nächste Periode von 5 bis 10 Jahren. Und ich sorge dafür, dass das Großteil von meinem Kapital halt steckt in die Unternehmen, die sich am erfolgreichsten entwickelt haben. Also im Nachhinein, ich habe schon Daten, ich habe es gesehen, selber war ich dabei. Und dann kann ich halt. Ein Fehler, ein großer Fehler, den wir manchmal sehen, ist, dass Investoren sagen: Ah, ich habe doch dieses Geld, lass mich dieses Unternehmen wieder mal retten. Und dann wird ein Unternehmen, das eigentlich schlecht funktioniert, immer wieder gerettet. Und dann hat man aber langsam an, fängt an, das ganze Kapital steckt dann plötzlich in die Unternehmen, die hat keinen Erfolg haben. Man muss versuchen, zu belohnen, die Erfolge.
Was würdest du jemandem raten, der keine 500.000 hat, sondern der vielleicht nur 50.000 hat? Ab wann lohnt sich ein Investment überhaupt? Du hast ja gerade gesagt, es lohnt sich wegen der Erfahrung und auch um die Besten so langsam herauszusortieren, lohnt sich halt eben auch schon ein erstes Investment von 5.000 oder 10.000 Euro und im zweiten Jahr weiß man dann, ob es eine gute Idee war oder nicht. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich habe überhaupt nur relativ wenig Geld. Lohnt es sich denn dann überhaupt da reinzugehen oder ist man dann nicht vielleicht sogar besser beraten, das gesamte Geld auf eine Karte zu setzen und zu hoffen, das soll man niemals?
Nie, soll man nie machen. Nee, niemals. Also so funktioniert es nicht. Also keiner konnte vorhersehen, dass Corona jetzt diese bestimmte Unternehmen so hochheben würde, weil keiner hat Corona vorhergesehen. Also wo jetzt die Erfolge sich befinden im Portfolio, das ist nicht vorherzusagen. Keiner kann das. Also ein Gewinne auswählen und dann sein ganzes Geld da reinhauen, ist Unsinn. Der Punkt ist halt, man braucht Hits in so einem Portfolio. Ein oder zwei Hits, wo man denkt, mein Gott, das ist sehr schnell gegangen, das war aber Glück. Dieses Glück muss man halt irgendwie versuchen zu wahrscheinlicher zu machen. Und das macht man, indem man versucht, 5 bis 10 Unternehmen parallel laufen zu lassen. Ja? Dann gibt es manchmal öfters einen Hit dazwischen. Und dann sind die Hits normalerweise so extrem, dann macht so ein Unternehmen plötzlich 10, mal 10 oder mal 20 gehen die, dass das, obwohl man 10 Unternehmen hat, immer noch einen riesen Effekt hat auf die Rendite der Portfolio. Also man soll breit gehen, damit man die Hits wahrscheinlicher dazwischen hat. Dafür soll man aber sorgen, dass man nicht so breit geht, dass die meisten Unternehmen nach Null gehen. Denn man braucht ja diese durchschnittlichen Unternehmen, die ein 2x machen oder ein 1x oder ein 3x. Die braucht man ja auch zur Unterstützung.
Lass uns nochmal noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich meine, wir haben jetzt ja so ein paar Sachen, oder du hast ja ein paar Sachen erklärt, die funktionieren, die nicht so gut funktionieren. Und ein wichtiger Punkt ist ja, dass potenzielle Business Angels überhaupt erstmal diesen ersten Schritt gehen müssen. Dass die halt aufhören müssen, einfach nur zuzuschauen, sondern die das erste Investment machen müssen. Das heißt also, wir müssen eigentlich die 18.500 Mitglieder aktivieren, die schon interessiert sind, aber bislang noch nicht investieren. Was kann da funktionieren? Weil das ist ja, wie du weißt, auch ein ganz eine zentrale Aufgabe von meinem Podcast Angels of Deutschland. Ich will ja mehr Leute an den Punkt bringen, dass sie begreifen und auch mit Begeisterung vielleicht verstehen, dass das eine erstaunliche, extrem im positiven Falle sehr profitable, in jedem Falle aber auch als Erfahrung extrem wichtige wirtschaftliche Aktion ist, die man als Mensch, als Geschäftsmann, als in der Wirtschaft agierender unbedingt ausführen sollte. Und man wird zum Teil der Technologiebranche und man wird selber zum Teil überhaupt des ganzen Themas Fortschritt und Digitalisierung. Also die Liste ist ja endlos lang, aber sehr viele machen diesen Schritt nicht. Was kann man da machen?
Investoren, die einen Erfolg gehabt haben, die sind jahrzehntelang stolz darauf, dieses Unternehmen habe ich mitgegründet. Weil ich war dabei ganz am Anfang, keiner hat es gedacht, aber jetzt gibt es dieses Unternehmen. Also es ist in einem Menschenleben schon was Wichtiges, das gemacht zu haben. Und ich denke, das ist eigentlich, worüber ich rede, ist, dass es vielleicht irgendwie eine Kulturwandlung geben könnte, dass man zu sich selber sagt, also ich kann ja ein ganzes Leben lang Geld verdienen und sparen, aber ich soll ja manchmal auch mal was Geld geben an gute Ziele zum Beispiel. Das machen ja viele. Die sagen, ich will nicht all mein Geld aufbewahren, manches Geld gebe ich ja aus, ich möchte auch die Musik unterstützen, ich möchte jetzt auch mal die Kunst unterstützen. Ja, so sollte man eigentlich auch denken über Startup, denke ich mal, dass so gedacht wird, eigentlich, wenn ich jetzt X-Kapital habe, über X-Kapital, dann gehört es zu meiner Verantwortlichkeit fast, ja, als Teilnehmer an unserem wirtschaftlichen System, dass ich auch mal was investieren und auch mal was Startups ermögliche. Und dazu kommt, wenn ich das richtig mache und langsam mache und sorgfältig mache, dann kann ich auch noch mal dran verdienen. Also es ist nicht weggeschmissenes Geld. Aber ich nehme dieses Risiko und ich akzeptiere, dass das Risiko hoch ist und dass ich etwas mehr Zeit daran spendieren muss. Einfach weil ich damit etwas hinzufüge an meiner wirtschaftlichen Umgebung. Und weil es, wenn ich das ein Leben lang nicht gemacht habe, am Ende meines Lebens auch nicht diese Geschichte, ne? Diese Erfolgsgeschichten, worauf die Investoren so stolz sind. Ich denke, dass diese Kultur gibt es noch nicht. Also es gibt zu wenige Beispiele. Menschen sehen das nicht, dass das so ablaufen kann. Aber wenn es genügend davon gibt, Leute, die sagen, jo, ich mache eigentlich schon 10 Jahre lang pro Jahr so 5.000 bis 20.000 Euro investiere ich. Ich habe genügend Geld, das zu machen. Wenn ich es verliere, dann würde ich es eigentlich nicht mal richtig bemerken. Und es bringt mir sehr viel im Leben. Und wenn das rumspricht, dass man vielleicht entdecken wird, dass mehr und mehr Leute sich das angewöhnen werden. Ich stelle mir mal vor, das kann sich so ausbreiten wie zum Beispiel ein Sport wie Golf. Ja, wo hat das angefangen? Jetzt spielen viele Golf. Aber es ist richtig schwierig, damit anzufangen. Ja, man braucht ja sehr viel Übung, um überhaupt Golf zu spielen.
Lass uns zum Schluss nochmal ganz praktisch sagen, also wenn jemand diesen Podcast gehört hat und möchte gerne auf diese Art und Weise mit Leapfunder anfangen zu investieren, was ist der erste einfache Schritt, um loszulegen? Beziehungsweise, vielleicht sollte ich auch nochmal fragen, was sollte man vorher sich überlegt haben? Weil du sagst ja, Leute, die sich registrieren, dann aber nicht investieren, die gibt es schon genug. Das heißt also, davon brauchen wir eigentlich nicht noch mehr. Oder würdest du sagen, jeder, der das jetzt hier gehört hat, versucht's mal, tragt euch ein, seht, was passiert. Wie würdest du jedem empfehlen, jetzt loszulegen und vielleicht mit Leapfunder zusammenzuarbeiten?
Ich würde sagen, also bei Leapfunder helfen wir. Also auf leapfunder.com/events findet man ein Online-Training-Session, Foundations of Angel Investing. Da gehen wir einfach 1,5 Stunden durch Basiskenntnisse, damit man genügend weiß, um investieren zu können überhaupt. Es macht Spaß. Es waren auch Partner von irgendwelchen VC-Firmen mit. Wir haben einfach ein paar Profile unserer Unternehmen anonymisiert. Man kann dann Monopoly-Geld investieren in diese Unternehmen und dann beschleunigen, also diese 5 bis 10 Jahre machen wir dann innerhalb dieser 2-Stunden-Session. Also sieht man direkt, wie deine Entscheidungen auswirken. Und das sind richtige Unternehmen gewesen, sind das da, nur anonymisiert. Also dann lernt man einen Haufen. Das ist ein guter Anfang. Psychologisch ist wichtig, man entscheidet sich, ich werde das jetzt machen, man entscheidet, wie viel Geld man jetzt investieren wird, sagen 5.000 kann es sein, 2.000 kann es sein, 10.000, 20.000 und dass man einfach dann auch den Schritt nimmt, dass man die erste Investierung macht. Man soll sich entscheiden, ich werde eine Investierung machen. Auf jeden Fall. Und dann wieder nachdenken, ob ich weitermache. Also wenn man noch nie eine Investierung gemacht hat, hat man ja noch nie richtig das Gefühl gehabt.
Also ich denke, man soll sich einfach entscheiden, ich mache 10, 20.000. Vielleicht mache ich in den nächsten 2 Jahren mache ich 1, 2, 3, 4 Investierungen. Nicht drüber nachdenken. Und dann am Ende dieser 2 Jahren schaue ich mal wieder zurück, ob ich damit weitermache. Und dann ist dieses Geld, muss man verlieren können. Das ist schon eine Frage, kann man das richtig verlieren? Aber man soll nicht denken, ich schaue mir so viele endlose Deals an, bis ich den goldenen, perfekten Deal finde, denn die gibt es nicht. Man soll sagen, ich investiere im nächsten Jahr 1 oder 2 Mal. Und die besten Deals, die ich im nächsten Jahr finde, die mache ich einfach. Und dann hat man das Ding wenigstens bewegen, dann lernt man.
Ich glaube, da hast du tatsächlich etwas sehr, sehr Wichtiges und Richtiges gesagt. Denn diese Einstellung, lieber noch zu warten, weil es könnte ja noch was Besseres kommen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr viele Leute in unterschiedlichen Bereichen davon abhält, überhaupt tätig zu werden. Und guter Hinweis, also ich selber bin ja als Angel auch auf Leap Funder tätig und ich weiß, dass es da viele Gelegenheiten gibt, sich auch mit anderen zu besprechen und von anderen zu lernen. Also du hast gerade gesagt, dass es die regelmäßigen Events gibt, aber es gibt ja auch die Roundtables, wo tatsächlich potenzielle Investoren auf Startups treffen und erstmal auf eine sehr unkomplizierte Art und Weise sich kennenlernen, ohne dass gleich Geld fließen muss. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten anzufangen. Aber diesen letzten Punkt von Tienko, den muss ich auch wirklich noch dreimal unterstreichen. Es muss irgendwann das erste Mal sein, weil nach diesem ersten Mal sich auch wirklich ein Sinneswandel einstellt. Das war bei mir ganz genauso in meiner Angel-Karriere und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und Plattformen wie Leap Funder machen diesen Schritt so einfach, wie er nur geht, aber halt auch nicht einfacher. Vielen Dank, Tinko, für deine reichlichen Ratschläge. Ich glaube, du bist ja einfach zu finden. Du bist über Leap Funder zu finden. Du bist auf LinkedIn zu finden. Man kann dich an vielen Orten und auch Events befragen, wenn man noch genauere Beispiele hat. Ich hoffe auch sehr, dass auf Basis oder mit der Vereinfachung, die durch Akteure wie dich und Firmen wie Leap Funder passiert, dass tatsächlich das Thema Angel Investment wichtiger werden wird. Für mich selber hat es auch funktioniert. Es hat auch für mich in eine Position gebracht, die ich mir als Angestellter nie hätte erarbeiten können. Ja, als Investor tätig zu werden, das ist sicherlich ein großer Vorteil. Und ich freue mich auf weitere Jahre zusammen und ich wünsche dir und Leap Funder extrem viel Erfolg als Motor der europäischen Angel-Investment-Szene.
Dankeschön. Lass uns mal schauen, was wir da machen können. In Europa gibt es extrem viel Potenzial und ich denke, dass wenn wir jetzt die Zusammenarbeit zwischen Berlin, Amsterdam, Stockholm, Zürich, München und so weiter über Europa, wenn wir das jetzt irgendwie vereinfachen können, bündeln können und vereinfachen können, weil wir das online machen, dann ist das die potenzielle Wertschöpfung ist wirklich extrem, glaube ich.
Vielen Dank, Tico. Bis bald.